Wie ihr schon wisst, letzte Woche habe ich eine super Gelegenheit den Damen beim Wort des Lebens da zu unterrichten. Ich habe 12 Stunden bekommen, einfach das erste Timotheusbrief auszulegen. Und ich habe ungefähr 140 persönliche Seiten von meinen Notizen gehabt. Und das war ziemlich viel Zeit, viel Notizen. Ich habe eine Menge persönlich von diesem Brief gelernt und über die letzten paar Wochen, ich habe mich wirklich intensiver mit diesem Brief auseinandergesetzt und ich habe wirklich eine neue Liebe gewonnen für Timotheus. Und heute Morgen möchte ich meinen Text für letzten Monat zu Ende bringen. Ich habe angefangen, dieses Predigt aus 1. Timotheus 5, 1 bis 16, das auszulegen. Das geht um die Witwen und die andere Gruppierung in der Gemeinde. Und ich habe dieses Predigt einfach als Familienregeln genannt. Familienregeln. Und das ist Teil 2. Ja, bevor wir weitergehen, lasst uns zusammen beten und dem Herrn einfach danken für diese Zeit. Lieber Herr Jesus, du hast uns alles gegeben auf dieser Erde. Herr, wir sind Nacht in diese Welt gekommen und wir werden auch diese Welt verlassen mit nichts. Wir können nichts mitbringen. Und Herr, wir möchten wirklich unsere ganze Energie, unsere ganze Zeit und Geld, unsere Ressourcen, alles einsetzen für die Ewigkeit, Herr. Hilf uns wirklich, unsere Schätze wirklich im Himmel zu sammeln und nicht auf dieser Erde. Und das ist wirklich unser Wunsch, Herr, als für mich persönlich und ich weiß auch für die Gemeinde. Wir möchten dich wirklich verherrlichen durch jeden Bereich. Und Herr, die Gemeinde ist nicht dein zweites Plan, aber es war immer dein erstes Plan. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Ich danke dir für diese Gemeinde, was du hier baust. Es ist deine Gemeinde, Herr. Und auch für die erste Timotheusbrief, wo wir wirklich so ein Reichtum, so einen Schatz da drin finden können, Herr. Einfach wie man sich verhalten soll in der Gemeinde. Und ich danke dir auch für diese Zeit. Schenk uns alle wirklich viel Weisheit, Herr. Und so, dass wir deinen Namen wirklich verherrlichen können, indem wir dein Wort in jedem Detail vertraut und das wirklich umsetzt in unser Leben, Herr. Es ist so ein wunderbares Vorrecht, deine Kinder heißen zu dürfen. Wir möchten jetzt auch in einer würdigen Art und Weise danach wandeln, Herr. Hab Dank für diese Zeit, in Jesus' Namen. Amen. Gut. Ich glaube, ich habe das wahrscheinlich beim letzten Mal erwähnt, dass in Kapitel 3, Vers 14 und 15, verrät Paulus den Grund seines Schreibens und warum er sich Sorgen um Timotheus gemacht hat. Lass uns dieses Kapitel kurz aufschlagen. 1. Timotheus 3, 14 und 15, da sehen wir wirklich den Zweck von diesem Brief. Warum hat Paulus diesen Brief an Timotheus geschrieben? Er schreibt das. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Das war sein Wunsch. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welchen die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Einfach, hier ist ein junger Pastor, der Timotheus. Timotheus hat wahrscheinlich Paulus für die letzten 15 Jahre begleitet, auf seine ganze Missionsreisen. Und Paulus hat selber 3 Jahre verbracht in Ephesus. Und wenn wir Ephesus 20 aufschlagen würden, sehen wir, dass Paulus hat wirklich eine besondere Liebe für diese Gemeinde. Und ich glaube, wir lesen von keiner anderen Gemeinde, wo er so viel Zeit verbracht hat. Und da hat er sein treuer Mitarbeiter Timotheus einfach dagelassen. Und das war sein Wunsch, dass Timotheus würde sich wissen oder ja, weiß, wie man sich mit diesen Gemeinde umgehen soll. Und deshalb schreibt er das erste Timotheus und die zweite Timotheus und er gibt uns eine Menge von Regeln, von Ermutigung und einfach Dinge, was er Timotheus beibringen möchte. Und das war sehr, sehr wichtig für Paul und für Timotheus und vor allem für Gott, dass wir uns wirklich richtig in Gemeinde Gottes verhalten. Hier sehen wir schwarz auf weiß die Kernaussage des ersten Timotheusbriefes. Paulus wollte diesen Brief schreiben, um den Gläubigen zu erläutern, wie sie sich in der Gemeinde verhalten sollen. Mit anderen Worten ist diesen kurzen Brief, nur von 6 Kapiteln, einfach ein Handbuch für Pastoren. Okay? Ein Handbuch für Pastoren oder eine Gemeindebedingungsanleitung. Okay? So ist es. In Kapitel 5 fährt Paulus einfach weiter mit dem Thema dieses Briefes. Hier wendet seine Aufmerksamkeit dem Umgang mit verschiedenen Gruppen von Menschen innerhalb der Gemeinde zu. In Vers 1 bis 2 von Kapitel 5 vermittelt er Timotheus einige ganz einfache Grundsätze für den Umgang mit verschiedenen Altersgruppen innerhalb der Gemeinde. Das haben wir auch beim letzten Mal gesehen. Wir werden das auch eine kurze Rückblick machen heute Morgen. Und in Versen 3 bis 10 unterweist Paulus dann Timotheus im Hinblick auf die älteren Frauen oder die älteren Witwen in der Gemeinde. Und in den Vers 11 bis 16 gibt Paulus einige sehr eindeutige Anweisungen im Hinblick auf die jüngeren Witwen in der Gemeinde. Und was wirklich wichtig ist, wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren, auch von letztes Mal nicht, das Wort Witwe im Deutschen verbraucht oder gebraucht, denken wir immer an eine Frau, die ihren Mann durch den Tod verloren hat. Aber im Griechisch, was Paulus damit gemeint hat, war einfach nicht nur das, das bestimmt auch, aber eine Frau, die einfach allein war. Okay? Und es war einfach egal, wie sie allein war, wie sie zu diesem Zustand gekommen ist, aber die Tatsache, dass sie allein war, und das bedeutet diesen Begriff Witwe. So, wenn wir das lesen jetzt, einfach denk an diese Situation. Es bedeutet nicht nur den Person, der ihren Mann durch einen Tod verloren hat. Kapitel 5, Vers 1 bis 16. Lass uns unseren Text zusammen lesen. Ein älterer Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, jünger wie Bruder, ältere Frauen wie Mutter, jünger wie Schwestern in aller Keuschheit. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen die zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und angenehm vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Spricht es offen aus, damit sie untadelig sind. Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seinen Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste auch eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werken hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Vers 13. Zugleich lernen sie auch, untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein. Und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jüngeren Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zu Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder ein Gläubiger Witwen hat, so soll er sie versorgen Und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirkliche Witwe sorgen kann. Meine Güte, das ist wirklich unglaublich. Wir sehen ja wirklich insgesamt 14 Versen nur um den Witwen in der Gemeinde. Und ihr kennt diesen Brief, hoffentlich. Ich habe das auch einfach wirklich wahrgenommen letzte Woche. Wie viel Zeit hat Paulus in Kapitel 3 über den Ältesten gebracht oder verbracht? Wir lesen von 8 Versen. Und jetzt lesen wir hier von 14 Versen. Schon ein Drittel mehr ungefähr. Und wenn ich denke an die Wichtigkeit für eine Gemeinde, wie wichtig sind die Ältesten für die Gemeinde? Das ist wirklich von, ja, ungeheuer wichtig, okay? Und offensichtlich war das wirklich ein großes Anliegen von Paulus, okay? Dass sie sich wirklich um diese alleinstehenden Frauen um sich kümmert. Und deshalb hat er so viel Zeit damit verbracht in diesem Brief. Beim letzten Mal haben wir ganz deutlich gesehen, dass die Gemeinde Jesus Christi eine Familie ist. Leute, ob ihr das mag oder nicht, oder das haben möchte oder nicht, wir sind eine Familie. Wenn ihr seid wiedergeboren, wir sind eine Familie. Okay? Und das ist eine wunderbare Tatsache. Ich freue mich über meine Gemeindefamilie. Ich freue mich über meine persönliche Familie, aber auch über euch. Und wenn ich euch jedes Mal sehe, das freut mich. Nur beten, hey, ich bete wirklich. Ich versuche jeden Tag für euch zu beten. Genauso wie meine Kinder. Okay? Für meine eigene Familie, für meine Frau. Und so sollen wir einander wirklich tragen und wirklich ermutigen. Dieses Bild wurde mehrmals in der Schrift benutzt, um die Gemeinde zu beschreiben. Das lesen wir in Epheser 2, Galater 6, Hebräer 3 und 1. Petrus 4. Okay? Das ist kein einmaliges Bild, okay? Dass die Gemeinde eine Familie ist. Und weil die Gläubigen Mitglieder der Familie Gottes sind, ist ein dementsprechendes Verhalten auch so zu erwarten. Deshalb gibt Paulus Timotheus in diesen ersten beiden Versen, Kapitel 5, einige grundsätzliche Anweisungen, wie die verschiedenen Gruppen von Personen innerhalb der Familie behandelt werden sollten. Deshalb sollen wir einander so behandeln. Der Apostel Paulus wollte sicher gehen, dass dieser junge Pastor alle Mitglieder seiner Familie auf gottesfürchtige und ehrenhafte Weise behandelt. Auch wenn es um die Konfrontation von Sünde in der geistlichen Familie geht. Und deshalb, es geht um Vers 1 und 2, um die Sünde. Wie wir einander konfrontieren sollen, okay, in der Sünde. Immer wieder in diesem Brief ermahnt Paulus den jungen Pastor Timotheus zum rechten Verhalten. Immer wieder, das sehen wir. Timotheus, tu das. Timotheus, hey, du musst das machen. Paulus beginnt passenderweise in den ersten Vers, Kapitel 5, Vers 1, mit den älteren Männern der Gemeinde. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, wie ein lieblicher Vater. Und der Paulus hat Timotheus ihm als sein wahres Sohn im Glauben genannt. Er war wie ein Vater zu diesem Timotheus. Der alte Apostel ermahnte Timotheus eindringlich, mit älteren Männern nicht streng oder unwirsch zu verfahren. Wenn es um Sünde geht, dann muss er sie ermahnen und konfrontieren. Leute, pass mal gut auf. Es gibt keine Ausnahme. Wenn es um Sünde geht in dieser Gemeinde, es gibt keine Ausnahme. Ob du alt oder jung bist, ob du krank oder heil bist, egal. Wir müssen aufeinander gehen, in Liebe, in die richtige Art und Weise. Okay? Ich kann das einfach nicht in meiner eigenen Familie, das so zu lassen. Wenn ein Kind verletzt den anderen Kind, oder wenn es wirklich um Sünde geht, dann müssen wir das ja in einer richtigen Art und Weise aber das ansprechen. Ihr kennt auch die Alten Testament. Es gab viele schlechte Beispiele von Männern, die ihren eigenen Söhnen nicht angesprochen haben. Okay, wegen der Sünde. Und ja, das gibt es ein großes Thema. Oft wird die Konfrontation mit der Sünde innerhalb einer Familie oder Gemeinde um der Liebe oder Frieden willen einfach vernachlässigt oder ignoriert oder einfach unter den Teppich gekehrt. Aber Geschwister, das ist keine echte Liebe und es wird kein echter Friede dadurch entstehen. Echte Liebe spricht immer die Wahrheit an. Es deckt die Wahrheit auf, selbst wenn diese Zurückweisung wehtut. Hey, so muss es sein. So sehr müssen wir einander lieben, den anderen nicht zu fürchten, aber auf ihnen zu gehen und zu sagen, liebe Schwester, liebe Bruder, da hast du da etwas Schlechtes aufgebaut oder so. Da hast du gesündigt. Ich komme dir jetzt als ein Bruder im Herrn. Hey, tu Buße. Sprüche 27, Vers 5 und 6. Eine Lieblingspassage aus der Sprüche. Okay. Besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. So ist es. Wenn wir einander wirklich lieben, dann gehen wir aufeinander zu. Sprüche 28, Vers 23. Wer einen anderen zurechtweist, wird zuletzt mehr Gunst finden als derjenigen, der mit der Zunge schmeichelt. Und in Galater 4, Vers 16 stellt Paulus eine sehr wichtige Frage an die Galater. Er sagt das: Bin ich also euren Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Bin ich euren Feind geworden jetzt? Plötzlich? Ich habe euch so lieb. Aber ich muss euch wirklich die Wahrheit sagen. Liebe Geschwister, wahre Liebe ist darum besorgt, dass andere die Segnungen Gottes erfahren und geistlich wachsen. Deshalb darf man, deshalb muss man nicht zögern, Sünde anzusprechen. Nichtsdestotrotz müssen wir das in einer biblischen, in respektvoller Art und Weise das tun. Okay? Als nächstes wendet Paulus sich den jüngeren Männern in der Gemeinde zu. 5 Vers 1. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Hier ist es, nur drei Worte. Jünger wie Bruder. Auch zu diesen soll Timotheus nicht herablassend sprechen. Stattdessen soll Timotheus sie ermahnen und behandeln, als seien sie seinen eigenen Bruder. Die nächste Gruppe der Menschen, denen Paulus sich zuwendet, sind die ältere Frauen. Es sind nur auch vier Worte. Ältere Frauen wie Mutter. So sollen wir sie ansprechen. Vers 2, nur das erste Teil. Timotheus soll die ältere Frauen schlicht und einfach wie seine eigenen Mutter behandeln. Mit anderen Worten soll Timotheus ältere Frauen mit Güte, mit Respekt, Ehre und Würde behandeln, wenn es um die Konfrontation in der Sünde geht. So sollen wir sein. Und liebe Geschwister, wir müssen alle abends zu die Sünde voneinander ansprechen. Aber sei vorsichtig und darauf bedacht, wie du es tust. Okay? Leute, wenn ihr seht Sünde in deinen Geschwistern in der Gemeinde, egal wer das macht, ob es Dieter ist oder Carrie oder Pascal oder Daniel oder wer auch immer, tragt ihr die Verantwortung, auf diesen Person zu gehen. Okay? Nicht mit anderen darüber zu sprechen, okay? Aber ihr solltet wirklich auf diesen Person, hey, betet darüber, aber sofort zu diesen Person gehen und nicht klatschen und tratschen hinter seinem Rücken, ich hab der Wilhelm erwischt letzte Woche, er war in der Obi und wir sollen auf diesen Person gehen, in Liebe, in die richtige Art und Weise, wie wir das hier sehen, und es ansprechen. Okay? Und dann ist das Ding hoffentlich, wenn der Herr so will, gegessen. Okay? Und so muss es in der Gemeinde sein. So soll es in der Gemeinde sein. Als letztes erwähnt Paulus die jüngeren Frauen in der Gemeinde. Er sagt in Vers 2 hier, ältere Frauen wie Mutter, jünger wie Schwestern in aller Keuschheit. Timotheus soll die jungen Frauen mit aller Keuschheit behandeln, wie er dies auch mit seinen eigenen Schwestern täte. Das griechische Wort für Keuschheit ist ein Wort, das Sittsamkeit und Keuschheit verlangt. Die Beziehung des Timotheus zu den jungen Frauen der Gemeinde sollte sich in seinen Worten, in seinen Taten, in seiner Einstellung in jeder Weise durch Sittsamkeit und Keuschheit auszeichnen. So soll es sein. Und deshalb müssen wir wirklich darauf bedacht, wie gehen wir um mit jungen Schwestern in der Gemeinde? Das ist so wichtig. Okay, das war nur ein kurzer Überblick über Vers 1 und 2. Im nächsten Abschnitt, Vers 3 bis 10, erfahren wir, wie wir als Gemeinde mit älteren Witwen umgehen sollen, die von der Gemeinde zu unterstützen sind. Okay? Wie ich gesagt habe, das habe ich vor einem Monat dieses Passage ausgelegt. Aber einen Monat ist schon lange her, deshalb machen wir dieses kleine Rückblick. Vers 3 bis 10. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und angenehm vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Vers 6, ein anderes Bild. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Spricht es offen aus, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für seinen, besonders für seinen Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Das ist eine lange Liste, oder? Viele Voraussetzungen für diese Frau, die wirklich regelmäßig Unterstützung von der Gemeinde haben sollte oder bekommen sollte. Es ist bestimmt bemerkenswert, dass Paulus so viel Platz zu diesem Thema eingeräumt hat. Ohne Frage war das eine wichtige Sache für beide, für Paulus und für Gott. Und dieses Buch kommt letztendlich von Gott. Es ist seine Anweisung an uns, okay? Wie wir ihm am besten verherrlichen können. Gott weiß, wie einsam und vergessen und hilflos das Leben einer wahren Witwe sein kann. Er weiß das. Er weiß auch, wie leicht diesen Frauen sogar inmitten von Gläubigen und Familien innerhalb der Gemeinde übersehen werden können. Hey, ich erinnere mich immer noch, als ich jung war und ledig in der Gemeinde und ich habe immer andere glückliche Familien gesehen. Und ich habe einfach für eine längere Zeit gebeten, Herr, schenk mir wirklich eine gottesfürchtige Frau, schenk mir auch eine große Familie, weil ich mag das nicht, allein zu sein. Ich mag das nicht, okay? Und ja, natürlich hat der Herr mich gesegnet. 10 Kinder später. Deshalb sind die Witwen Gegenstände der besonderen Aufmerksamkeit und Fürsorge unseres Gottes und Vaters. Deshalb sagt er, hey, es ist nicht schön, allein zu sein. Okay? Es ist niemals schön. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament verdeutlichen, dass Gott in seinem Herzen einen besonderen Platz für den Witwen hatte. Ich lese nur ein Vers. Psalm 86, oder 68, Vers 6. Beschreibt Gott folgendermaßen, ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Hey, das ist wirklich eine wichtige Sache. Und deshalb sind wir eine Familie. Sollten wir einander nicht einfach übersehen, okay? Sondern wirklich so viel wie möglich Gemeinschaft miteinander verbringen. Die jüdische Synagoge und die Urgemeinde achtete sorgfältig darauf, die Fürsorge für Witwen nicht zu vernachlässigen. Darüber hinaus bedeutet wahres Christentum laut Jakobus, Fürsorge für Witwen zu übernehmen. Jakobus Kapitel 1, Vers 27. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, was? Waisen und Witwen in ihren Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Hey, das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers. Der Apostel Paulus beginnt diesen Abschnitt über die Witwen in Vers 3, indem er Timotheus auffordert, die Witwen zu ehren, die wirklich Witwen sind. Der hier verwendete griechische Begriff für Ehren, Tima, bedeutet, diese Frauen mit Respekt und Fürsorge zu behandeln. Und ein Aspekt dieses Ehrens würde definitiv finanzielle Unterstützung beinhalten. Wir sehen genau dasselbe Prinzip in Kapitel 5, Vers 17. Paulus spricht noch einen kleinen Abschnitt von Ältesten an. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelte, was? Tima oder Ehre wert geachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Das heißt, sie sollten doppelt so viel Respekt und auch sie sollen finanziell gut unterstützt werden. Okay, deshalb bekommt jeder sein fettes Check jeden Monat. Nein, das ist nur ein Witz. Aber wir versuchen, Dieter mehr und mehr zu unterstützen. Okay, in der Gemeinde. Das ist unser Wunsch. Tut mir leid, Bruder. Wer genau war diese Witwen? Wer genau war diese Frau? Vers 4 enthält den ersten Voraussetzung. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen sie diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und angenehm vor Gott. Nach Vers 4 gilt als Witwe, wer wirklich vollkommen allein ist und keine Verwandten hat, die bereit oder in der Lage sind, sich ihren Bedürfnisse anzunehmen. Mit anderen Worten hat die wirkliche Witwe niemand anders, an den sie sich wenden kann. Sie hat keine irdische Hilfsquelle. Sie ist völlig allein. Und Leute, in diesem kleinen Abschnitt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder nicht, aber er erwähnt diese Tatsache dreimal. Okay? Paulus erwähnt drei weitere, überaus wichtige Dinge hier in Vers 4, die wir nicht übersehen dürfen. Erstens erwähnt er, dass die Fürsorge für eine Witwe in erster Linie der Verantwortung ihrer Familie obliegt. Kinder und Enkelkinder sollen lernen, ihre Frömmigkeit praktisch auszuleben, indem sie materiellen Bedürfnisse ihren Eltern erfüllen. Mit anderen Worten, wahre, echte Gottesfürchtigkeit beginnt immer zu Hause in der eigenen Familie. Versteht ihr das? Wenn ihr sagt, ja, ich bin ein frommer Mensch, ich bin ein gottesfürchtiger Mensch, ich bin ein reifer Mann, und ihr tut nicht zu Hause oder ihr behandelt euren Frauen oder euren Kinder in eine unbiblische Art und Weise, hey, täuscht euch nicht. Unsere wahre Frömmigkeit fängt erst in unserer eigenen Familie an. Okay? Zweitens. Ja, Entschuldigung. Noch ein Zitat. Ein Kommentator hat diese Wahrheit so ausgedrückt. Die Frömmigkeit oder Gottseligkeit umgreift das ganze Leben des Gläubigen und erweist sich zuallererst im Kreis der Familie. Okay? Darüber hinaus sollten Kinder bei der Vorsorgung der Bedürfnisse ihren Eltern von Dankbarkeit, Liebe und Wertschätzung für das erfüllt sein, was die Eltern für sie als Kinder getan haben. Hey, wisst ihr, was unsere Rente ist? Unsere Rente sieht so aus, ein SD, Bijou, Buddy, Labrie. Einfach unsere 10 Kinder. Okay? Das ist unsere Grundlage, sozusagen, für unsere Rente. Zweitens erwähnt Paulus, dass die Fürsorge für eine verwitwete Mutter nicht als eine beschwerliche Pflicht betrachtet werden sollte. Hier in Vers 4 sehen wir, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Laut Paulus war diese Fürsorge der gerechte und verdiente Dank an die Mutter, die sie als Kinder großgezogen hatte. Und die letzte Sache, die der Apostel in diesem Vers erwähnt, ist, dass die Fürsorge für Witwen durch Familienmitglieder Gott wohlgefällt. Was steht da am Ende von Vers 4? Ein sehr interessanter Vers. Denn das ist gut und angenehm vor Gott. Denn das ist gut und angenehm vor Gott. Einfach ausgedrückt wird Gott verherrlicht und angebetet, wenn wir als seine Kinder unsere Pflicht erfüllen, uns um unsere in die Jahre gekommenen Eltern zu kümmern. Und das gilt ganz besonders für die Witwen in unseren eigenen Familien. Die sind besonders hilflos. Natürlich kann ein Mann, der auch, wie heißt das, wenn ein Mann seine Frau verlassen hat, für Witwe oder ja, ein Witwer wäre oder so, einfach, natürlich kann ein Mann auch Hilfe am Ende seines Lebens gut gebrauchen von seinen Kindern. Das sollen wir auch nicht vergessen. Aber vor allem um die Frauen. Vers 5 nennt die zweite und dritte Voraussetzung für eine wirkliche Witwe. Ich lese es vor. 1. Timotheus 5, Vers 5. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Diese Frau muss jemand sein, die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt hat. Das Verb steht in Perfekt und zeigt uns, dass diese Hoffnung ein dauerhafter Zustand sein muss. Ihr ganzes Leben ist von der Hoffnung auf Gott geprägt. Und die dritte Voraussetzung ist, dass sie bleibt beständig, was? Im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Offensichtlich sehen wir hier eine fromme Frau, die sich voll und ganz dem Gemeinschaft mit dem Herrn gewidmet hat. Solcher Eifer ist ein echter Kennzeichen eines hingegebenen Christen. Das ist ein echtes Kennzeichen, Leute. Wie viel Zeit verbringt ihr ins Gebet? Okay. Wie viel Zeit? Sie bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Ein völlig anderes Bild von der wirklichen Witwe sehen wir in Vers 6. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Das sehen wir wirklich, das ist genau das Gegenteil von der wirklichen Witwe. Im deutlichen Gegensatz zur wirklichen Witwe lebt diese Frau. Sie lebt nicht für Gott und sie lebt nicht für anderen, sondern einzig und allein für sich selbst. Das griechische Wort für Genusssüchtiger beschreibt eine Person, die ein Leben voller Vergnügungen führt und keine Gedanken daran verschwendet, was richtig oder falsch ist. Solch eine Witwe, erklärt Paulus, ist was? Sie ist lebendig tot. Sie ist tot. In anderen Worten ist diese Frau immer noch ungläubig. Ganz egal, was sie vielleicht behauptet, okay? Vielleicht in der Vergangenheit, ist sie allerdings noch nicht gläubig oder wiedergeboren. Während eine wirkliche Witwe geehrt werden sollte, muss diese Witwe ermahnt und wieder zum Evangelium zurückgeführt werden. Wir müssen diese Frau einfach zeigen, hey, tut Buße. Oder sagen, tut Buße. Und glaube an den wahren Gott. Aus eben diesem Grund sagt Paulus das, was im nächsten Vers kommt. Vers 7. Sprich das offen aus, damit sie untadelig sind. Das, wenn er spricht, ey, sprich das offen aus, das bezieht sich auf alles, was der Apostel seit Vers 3 zur Sprache gebracht hatte. Das Ziel bestand darin, die Gemeinde zu ermutigen, in jedem Bereich des Lebens untadelig zu sein. Sagt, hey, sprich das offen aus. Halte das nicht für dich selbst, Timotheus. Predige darüber. Ermahne die Leute. Der Ruf der Gemeinde und der des Herrn steht auf dem Spiel. Okay? Leute, schauen euren Nachbarn euch an, wenn ihr sagt, hey, ich bin gläubig. Schaut euren Arbeitgeber euch an. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sie nehmen uns immer unter der Lupe, zu sehen, hey, ja, ich möchte seine Heuchlerei sehen oder finden. Dann kann ich ihm wirklich spotten oder hinter seinen Rücken. Deshalb müssen wir wirklich einen guten Lebenswandel führen. Für die Ehre unseres Herrn. Interessanterweise ist Vers 8 eine Umkehrung der positiven formulierten Wahrheit von Vers 4. Das sehen wir, schau mal Vers 8 noch einmal an. wie ich gesagt habe, er spricht diesen Tatsache, diese wichtige Tatsache, dreimal an. Okay, jetzt ist das umgekehrt. Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seinen Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Im vierten Vers, bevor Paulus, dass Kinder sich um ihren Eltern kümmern sollen, hier schreibt er, dass jemand, der das nicht tut, schlimmer als ein ungläubiger Person ist. Den eigenen Haushalt und bedürftige Verwandten zu versorgen, ist für jeden christlichen Mann und jede christliche Frau eine unwiderrufliche Pflicht und Priorität. Und laut diesem Vers ist derjenige, der das nicht tut, wie ein Mensch, der den Glauben verleugnet hat. Er ist wie ein Mensch oder schlimmer als ein Mensch. Natürlich hat diese Person sein eigenes Heil nicht verloren. Okay, darum geht es hier nicht. Aber diese Art des Verhaltens widerspricht oder leugnet jeden Anspruch auf wahren christlichen Glauben. Versteht ihr das? Wenn eine Person so in einer Art und Weise reagiert, seine Eltern gegenüber, dann sagt er im Endeffekt, ja, ist mir einfach egal, was Gott in sein Wort sagt. Und auch den ungläubigen Menschen, sie wissen es besser. Warum war ein solcher Mensch schlimmer als ein Ungläubiger? Aus gleich mehreren Gründen. Erstens hat ein Mensch, der sich weigert, sich um seine eigenen Eltern zu kümmern, eine der wichtigsten Grundsätze der gesamten Bibel ignoriert. Was ist das? Liebe. Liebe. Zweitens hat diese Person das fünfte von den 10 Geboten ignoriert und missachtet. Ihr kennt das, Vers 12 im 2. Buch Mose. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Drittens erkennen selbst die meisten Ungläubigen ihre Verpflichtung gegenüber ihren Eltern an. Jeder normale denkende und fühlende Mensch anerkennt und achtet die Familienbeziehung zwischen Eltern und Kindern. Wenn also ein Gläubiger willentlich seine alten Eltern in Zeiten der Not vernachlässigte, stünde das in krassem Gegensatz zum christlichen Glauben. Das würde eine Schande sein. Okay? Wirklich eine Schande sein für den Namen des Herrn Jesus Christi und für die Gemeinde. Titus 1, Vers 16. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allen guten Werk untüchtig. Welch Verlegenheit und Schande würde eine solche Einstellung für die Gemeinde Jesus Christi bedeuten und letztlich für den Namen von Jesus Christus selbst. Was für eine Schande. Deshalb müssen wir wirklich darüber nachdenken. Gibt es jemanden in meinem Leben, in meiner Familie, dem ich wirklich Fürsorge tragen soll oder wofür ich wirklich mich mehr kümmern soll? Eine vierte Voraussetzung für wirkliche Witwen findet sich in Vers 9. Eine Witwe soll nur in der Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist. Laut Vers 9 soll eine Witwe nicht in die Liste wirklicher Witwen eingetragen werden, wenn sie nicht mindestens 60 Jahre alt ist. Ich glaube, dass das spricht von der gleichen Liste. Laut Vers 9 soll eine Witwe nicht in diese Liste wirkliche Witwe eingetragen werden. In diesem Alter war es sehr unwahrscheinlich, dass eine alleinstehende Frau ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen könnte. War sehr unwahrscheinlich. Darüber hinaus war es recht unwahrscheinlich, dass sie im Alter von über 60 Jahren noch heiraten würde. Deshalb musste die Versammlung einspringen. Okay? Die Frauen, die über 60 Jahre alten Witwen, sollen offiziell verzeichnet werden, damit sie eine regelmäßige Unterstützung empfingen. Diese wirkliche Witwen hatten den Geschwistern viel über die Jahre gedient. Das lesen wir von diesen Personen. Und jetzt sollten sie von der Gemeinde nicht vernachlässigt werden. Sie sollten nicht vergessen werden. Die fünfte Voraussetzung findet sich ebenfalls hier in Vers 9. Die Frau eines Mannes war. Das griechische Text hier besagt wörtlich, eine einzige Ehemannfrau. Eine einzige Ehemannfrau. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass sie ihren Ehemann während der Ehe vollkommen treu und ergeben war. Ein Prediger hat das so gesagt: Solch eine Frau ist ihrem Mann immer absolut treu gewesen und hatte mit ihm in einer keuschen, reinen und fleckenlosen Ehebeziehung gelebt. So ist die Beschreibung über diese Frau. Vers 10 beschreibt dann weiterhin die wirkliche Witwe und führt eine Reihe weiterer Voraussetzungen an, die von ihr erwartet wurden. Okay, noch, ich glaube, 4 oder 5. Okay. Musste sie einen guten Ruf aufgrund ihren guten Werken haben. Der fromme Charakter dieser Frau sollte weithin bekannt sein. Ihre guten Werke sollten für alle in ihren Umgebung ersichtlich sein. Die Frau vom Sprüche 31 wurde auch für ihren guten Werken bekannt. Ich mag, das ist das allerletzte Vers in Kapitel 31. Vers 31. Gebt ihr von den Früchten ihren Hände und ihren Werke werden sie ruhmen in den Toren. Hey. Sie sollen bekannt werden, weil sie viel gute Werke gemacht hat. Sie soll Kinder erzogen haben. Diese Frau hat ihr Leben damit verbracht, ihren Kindern körperlich und geistig zu nähren. Darüber hinaus soll sie sich Fremden gegenüber als gastfreundlich erwiesen haben. Gehen schnell durch. Genauso wie die Ältesten sollten ihren Hausfreunden, Verwandten, sogar Fremden offenstehen. Diese Frau muss bereit sein, auch für fremde Leute ein Opfer darzubringen. Diese Tugend wird mehrfach im Neuen Testament erwähnt und setzt Hingabe und Freigebigkeit voraus. Hey Leute, wir müssen wirklich gastfreundlich sein. Es geht nicht nur um eine Voraussetzung, eine Älteste zu sein. Okay? Das sollte alle von uns tun in der Gemeinde. Wirklich dieses Gastfreundschaft ausüben. Natürlich machen wir das alles anders und wir müssen das nicht alle gleich tun, aber sollten wir das trotzdem nachgehen. Paulus fährt in diesen Aufzählungen der Voraussetzung fort. Sie soll die Füße der Heiligen gewaschen haben. Okay? Einfach gesagt muss diese Witwe ein demütiges und dienstbereites Herz haben. Okay? Sie soll den Bedrängten Hilfe geleistet haben. Diese Frau widmete ihr Leben der Unterstützung und Ermutigung jener, die unter irgendeiner Form von Druck standen, sei es körperlich, geistig oder emotionell. Leute, denkt mal zurück an die Zeiten der Verfolgung. Okay? Gab es viele Bedrängnisse. Viele Gläubigen haben alle ihr Hab und Gut verloren und benötigten in ihren Bedrängnissen Hilfe. Diese Frau war da, um ihnen in der Zeit ihrer Not zu helfen. Und schließlich im Vers 10, um alles noch einmal zusammenzufassen, okay, soll sie jedem guten Werk nachgegangen sein. Ohne Frage hat diese Frau mit ganzer Energie und voller Fleiß den guten Werken nachgejagt. Hey, sind gute Werke für uns wichtig? Sind sie wichtig, Leute? Sie sind wirklich wichtig. Sie sind nicht heilsnotwendig. Oder? Wir können unser Heil niemals verdienen durch unsere guten Werke. Unsere guten Werke sind nicht mit anderen Worten die Wurzel unseres Glaubens, aber die sind die Frucht unseres wahren Glaubens. Okay? Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, was? Zu guten Werken, laut Epheser 2,10. Diese war ohne Zweifel eine beachtliche Frau, die sich treu und voller Energie dafür eingesetzt hat, Gott in anderen zu dienen. Ihre Gedanken kreisen sich nicht um sie selbst, sondern konzentrierten sie sich auf das Wohlergehen derjenigen um sie herum. Okay, lass uns jetzt zu den letzten Gruppierungen von Witwen gehen. Die jüngeren Witwen. Ich habe Dieter heute gesagt, naja, es ist wirklich klein, eine kurze Predigt heute. Naja, 11 bis 16. Junge Witwen aber weise ab, denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein. und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jungen Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder ein gläubiger Witwen hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirkliche Witwen sorgen kann. Okay. In Vers 11 bis 13 nennt Paulus Timotheus zwei Gründe, warum Timotheus es nicht zulassen sollte, dass jüngeren Witwen auf die Liste der wirklichen Witwen gesetzt werden. Okay, zwei Gründe in die nächsten zwei Verse hier. Erstens, weil sie voraussichtlich irgendwann von dem Wunsch überwältigt werden, wieder zu heiraten. Schau mal Vers 11 noch einmal an. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten. Das griechische Wort für begehrlich geworden, das hier speziell verwendet wird, findet man an keiner anderen Stelle im Neuen Testament. Es wird jedoch außerhalb der Bibel benutzt und gibt das Bild einer jungen Ochsen herauf, der versucht, aus seinem Joch auszubrechen. Das ist dieses Bild. Paulus ist besorgt, dass eine junge Witwe eine Gelübde abgelegt, das sie nicht halten kann. Okay? Deshalb er wollte das vermeiden. Und wie bereits angemerkt wurde, wurden die jungen Witwen wahrscheinlich nicht wünschen, an Pflichten gegenüber der Gemeinde gebunden zu sein, wenn sie eine weitere Gelegenheit zur Eheschließung ergebe. Der zweite Grund. Laut Vers 13. Sollte junge Witwen nicht auf die Liste der unterstützenden Witwen gesetzt werden, weil sie zu leicht die Gewohnheit annehmen könnten, muss ich unfaul zu sein. 1. Timotheus 5, Vers 13. Lass uns das lesen. Zugleich lernen sie auch, untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen. Und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein. Und sie reden, was sich nicht gehört. Statt wirklich zu arbeiten und jungen Frauen die Gemeinde dabei zu helfen, ihren von Gott gegebenen Prioritäten gerecht zu werden, bestünde in ihrem Fall das Risiko, dass sie von einem Haus zum nächsten laufen, klatschen und sich in alles einmischen. Okay? Natürlich kann man nicht sagen, naja, das mag jeder, aber er sagt, hey, einfach, das wollten wir vermeiden in der Gemeinde, dass diese jungen Witwen, die wirklich keinen Job haben, sie haben volle Unterstützung von der Gemeinde, ja, was tun sie mit ihrer Zeit? Sie sind ziemlich unreif, weil sie immer noch jung sind, ziemlich jung sind, und dann, ja, dann gehen sie einfach nicht in eine Hilfe, sie geben keine Hilfe zu der Gemeinde, aber dann ja, gehen sie rum vom Haus zum Haus. Paulus verbietet den Gemeinden hier natürlich nicht, einer jungen Witwe in Zeit der Not auszuhelfen. Das will ich nicht sagen. Wenn ihr meine Frau fragt, war ihre Gemeinde damals nach dem Tod ihres ersten Mannes eine außerordentliche wertvolle Quelle der Ermutigung und Unterstützung? Meine Frau sagt es immer noch. Das war so wichtig, dass ich wirklich eine gute Gemeinde um mich herum hatte. Darum geht es Paulus hier nicht. Er sagt lediglich, dass eine junge Witwe nicht regelmäßig oder dauerhafte finanzielle Unterstützung von der Gemeinde erhalten sollte. Das ist der Punkt. Um solche Probleme mit der jungen Witwe zu verhindern, sagt Paulus in Vers 14 bis 15, genau, was sie tun sollen. Das ist genau, was sie tun sollen. Vers 14 und 15. Sagt das hier? So will ich nun, dass jüngeren Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zu Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Angesichts der klaren und allgegenwärtigen Gefahr, die Paulus oben erwähnt, möchte er, dass die jüngeren Witwen das tun, was sich für Frauen geziemt. Paulus macht hier keinen Vorschlag. Leute, das ist nicht ein Vorschlag von Paulus. Naja, darf sie wieder heiraten. Sondern er gibt einen Befehl. Sie sollen wieder heiraten. Und diesen Befehl lautet, zu heiraten, Kinder zu gebären und den Haushalt zu führen. Auch hier stellt die Frage, warum? Warum sagt Paulus das? Warum will er das haben? Erstens, weil das der primäre Zweck ist, den Gott einer Frau zugedacht hat. Das sehen wir immer wieder in der gesamten Schrift. Hey, ihr müsst nur Titus 2, 1 bis 5 aufschlagen. Okay? Und man liest das wirklich ausführlich. Zweitens, gilt das bereits seit Schöpfung der Welt und auch heute noch. Leider haben viele Frauen sich von den weltlichen Lügen verleiten lassen, dass Ehe, Kinder und Haushaltsführung alles minderwertige Aufgaben seien. Doch dem ist genau oder ganz und gar nicht so. Genau das Gegenteil ist die Wahrheit. Wollen wir auf die Welt um uns herum hören oder auf Gottes heilige und perfekte Wahrheit, die sich niemals ändert? Auch unsere Kultur hat es, ja, vor 100 Jahren vielleicht, ja, alle haben, ja, sie haben es einfach erkannt, aber nicht mehr. Paulus ist in dieser Hinsicht unerbitterlich, weil er den Ruf der Braut Christi, das heißt der Gemeinde, schützen will und dem Feind keinen Angriffspunkt für einen Tadel bieten will. Ein Kommentator sagte dazu Folgendes: Durch eine erneute Heirat und Aufzucht einer Familie vermeidet einen jüngeren Witwen jeglichen Tadel an Christus und dem christlichen Glaube. Gemäß ihren in Vers 10 beschriebenen Berufung vermeidet sie es so, sich von sexuellen Sünden oder einer anderen Form der Perversion von Gottes beabsichtigter Rolle für die Frau verleiten zu lassen. Andererseits geben jene, die gegen Gottes Bestimmung verstoßen, den Feinden der Gemeinde Munition. Heiraten, Kinder gebären, Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben, alle diese Dinge stehen als echtes Kennzeichnen für eine gläubigen, Gott wohlgefällige Frau. Leute, schwarz auf weiß hier. Vielleicht mögen wir das nicht, vielleicht kratzt das an unserem Fleisch ein bisschen, okay? Weil wir andere Vorstellungen haben, weil wir andere Ideen haben. Aber das steht da. Es steht da. In Vers 16 bringt Paulus seine Gedankengänge zum Schluss. Er wiederholt die Wahrheit, die er schon in Vers 4 und 8 erwähnt hat. Das habe ich euch gesagt, er hat das dreimal gesagt. Hier in Vers 16 geht der Apostel noch weiter. Er betont noch einmal, dass die Aufgabe der Fürsorge für die Witwen in der Gemeinde in allererster Linie ihren eigenen Familien zukommt und erst danach der Gemeinde. Hey, das ist eine wichtige Aufgabe. Wir sollten diese Aufgabe nicht vernachlässigen. Aber wir müssen einander wirklich ermutigen, um die eigene Familie zuerst zu kümmern. Es wurde gesagt, dass das menschliche Herz neigt dazu, Verantwortung auf andere, besonders auf die Allgemeinheit, abzuwälzen. Aber die Gemeinde Jesu Christi ist keine Unterstützung für einen. Der Glaube enthebt den Menschen nicht die persönliche Verantwortung. Gott hat die Ehe und die Familie in der Schöpfung eingesetzt. Die Bindung der Familienmitglieder untereinander soll sich auch in der gegenseitigen Fürsorge in Notfällen offenbaren. Solange eine Witwe noch Familienangehörigen hat, die sie unterstützen könnten, ist sie nicht in hier genannten Sinn eine wirkliche Witwe, die der Fürsorge der Gemeinde anbefohlen wird. Wir müssen um unsere eigenen Familien kümmern, in erster Linie. Ganz kurz, und ich schließe ab. 1. Timotheus 5, Vers 16, ich lese das letzte Vers vor. Wenn ein Gläubiger oder eine gläubige Witwe hat, so soll er sie versorgen, und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirkliche Witwe sorgen kann. Paulus möchte, dass Timotheus wirklich sicher geht, dass die Witwen versorgt werden. Das war wirklich ein wichtiges Anliegen für ihn. Deshalb hat er so viel Zeit verbracht mit diesem Thema. Die Gemeinde sollte jedoch nicht unnötig mit Witwen belastet werden, die Verwandte haben, welche ihre materiellen Bedürfnisse erfüllen könnten. Das ist wichtig. damit die Gemeinde Jesus Christi nicht ihren beabsichtigtes Ziel auf dieser Erde aus den Augen verliert. Nämlich, was sind die Prioritäten für eine Gemeinde? Was sind die Prioritäten für unsere Gemeinde, Leute? Ich gebe euch 3 Punkte. Die Anbetung Gottes, die Erbauung der Gläubigen und die Evangelisierung einer verlorenen, sterbenden Welt. Die sind die 3 Säulen, okay, für unsere Gemeinde. Und die sind die 3 Prioritäten. Und alles muss in diesen Schema passen. Sonst sagen wir, hey, das ist nett, das war wahrscheinlich gut gemeint, aber das passt nicht in unsere Prioritäten. Ja, lass uns zusammen beten und dem Herrn danken.